Heute habe ich Julia Deinhardt zu Gast. Wir kennen uns bereits aus Schulzeiten, hatten da aber nicht besonders viel miteinander zu tun. Durch Zufall kreuzten sich nun unsere Wege, und zwar, als wir unser 20-jähriges Abi-Treffen organisieren wollten, haben wir alle Leute wieder zusammengetrommelt und dadurch wieder Kontakt bekommen und dann tatsächlich auch über Instagram. Das ist ja sowieso eine meiner liebsten Plattformen, wie ihr schon wisst, und wir haben festgestellt, dass wir Berufe haben, die durchaus viel miteinander zu tun haben. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, von denen du nur profitieren kannst. Daher sage ich herzlich willkommen bei Nebenan Kennste. Magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen, liebe Jule?
Ja, sehr gerne. Das mache ich natürlich sehr gerne. Also mein Name ist offiziell Julia Deinhardt, aber ich bin seit Abi-Zeiten, also nach Abi-Zeiten, tatsächlich nur noch als Jule unterwegs und steht auch so auf dem Praxisschild. Ich bin promovierte Zahnärztin und zertifizierte Yoga-Lehrerin seit inzwischen schon fast 5 Jahren und ja, kamen immer mehr so Themen auf mich zu. Da hätte ich vor 20 Jahren nicht gedacht, dass das mal meine Herzensangelegenheit wird. Und ganz speziell natürlich auch, seitdem ich in der Kinderzahnheilkunde gelandet bin, da kommen wir ja später auch nochmal drauf, wurde dann auch dieses ganze zahnärztliche Thema viel weiter und dass Mundgesundheit und Zahngesundheit einfach viel mehr ist, als man so im ersten Moment denkt.
Ja, da war ich ja total überrascht, als wir unser Vorgespräch gemacht haben, dass tatsächlich in meinem Kopf auch noch so einige Mythen umherschwirren und viel Aufklärungsbedarf da ist, glaube ich, in der Gesellschaft. Jetzt ist es ja so, dass du tagtäglich an dem für mich als Sprecherin und für mich als Stimmcoach wichtigsten Organ, nämlich dem Mund, dran bist. Darüber sind wir ja auch draufgekommen, was wir für Überschneidungen haben. Und der wohl wichtigste Punkt, was uns verbindet, ist die Atmung, haben wir festgestellt.
Ja.
Wieso? Genau, was haben die Atmung und die Mundgesundheit denn miteinander zu tun? Das ist vielleicht erstmal interessant für unsere HörerInnen.
Ja, also im ersten Moment denkt man tatsächlich, was hat jetzt die Atmung mit der Mundgesundheit zu tun? Das sind ja völlig, also ja, okay, Nase und Mund sind irgendwie beteiligt an der Atmung und im weitesten Sinne ist es ja die Lunge, die die Atmung produziert. Aber was hat das Ganze jetzt mit der Mundgesundheit zu tun? Und wenn ich das jetzt als Zahnärztin betrachte, stelle ich schon fest, gut, okay, also die korrekte Atmung, die ja für dich als Sprechcoach oder auch als Sprecherin ganz besonders wichtig ist, die ist natürlich auch für mich beziehungsweise für euch als Menschen ganz wichtig, weil es eben so viel mit der Mundgesundheit zu tun hat, ob du durch den Mund atmest, hat Auswirkungen auf die Mundgesundheit, ob es die korrekte korrekte in Anführungszeichen die Nasenatmung ist. Das hat Auswirkungen darauf, wie die Mundflora ist. Das hat Auswirkungen, wie die Speichelproduktion ist. Und wenn wir es jetzt auf die Kinderebene holen, hat es Auswirkungen darauf, wie sich der gesamte Mundraum entwickelt, wie die Kieferstellung ist, wie letztendlich auch die Zahnstellung ist. Und da bin ich gar nicht im ästhetischen Bereich, sondern wirklich einfach, dass überhaupt alles Platz hat, was Platz haben soll. Das hat was damit zu tun, wie die Zungenlage ist. Also die Zunge ist nicht nur fürs Sprechen ganz besonders wichtig, sondern eben auch dafür, wie sich der Gaumen entwickelt. Und da treffen sich unsere Passionen oder unsere Gewerke, wenn wir es mal so nennen wollen. Und ja doch.
Ja. Ich frage mich tatsächlich sogar, das wäre eine Studie wert, ob Kinder, die eben, also ob Menschen, die schon als Kinder sozusagen durch fehlerhafte Atmung zum Beispiel, wenn sich der Kiefer nicht regelrecht entwickeln konnte, ob
diese Menschen dann später, wenn sie erwachsen sind, mehr Stimmprobleme haben. Das fände ich jetzt mal wirklich eine interessante Studie. Ja, weil ich mir das vorstellen kann, ne? Weil wenn die Zunge ja dann nie gelernt hat, zum Beispiel richtig zu liegen im Mund, ob die Menschen dann auch damit zu kämpfen haben, dass sie, weil eben vorwiegend Mundatmung da ist, was schon in Kindheitstagen da war, später dann da mehr Probleme haben als andere.
Also was man ja schon so ein kleines bisschen beobachten kann, ist, dass die Menschen, oder jetzt ich habe jetzt natürlich häufig eben das Kind vor mir, dass die Kinder, die nicht richtig im Schluckmuster sind, also das sogenannte infantile oder viszerale Schluckmuster haben, das kennst du ja sicherlich auch, dieses nach vorne schlucken, dass die Zunge nicht gelernt hat, zum Gaumen zu gehen, sondern so nach vorne rauswärts schluckt, dass da natürlich auch dann gewisse Buchstaben nicht richtig in Anführungszeichen wieder klingen, also dass wir so ein leichtes Lispeln vielleicht auch haben, mehr oder weniger ausgeprägt. Und das kann dann durchaus auch etwas sein, was auch ein Erwachsener nicht losgeworden ist. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann bleibt und dass dann die Zunge vielleicht ganz mühevoll das Schlucken an den Gaumen gelernt hat, aber doch dann dieses Flutschen nach vorne bei den Buchstaben bleibt. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
Da kommt sogar noch diese Komponente dazu, wenn ich jetzt auch an aktuelle KlientInnen denke, die ich habe, dass wenn dann dieses feste Kieferbeißen dazu kommt, ne, wir verarbeiten ja viel über die Kaumuskulatur auch im Schlaf und die Knirscher, die beischienen und so, da bist du ja dann auch mehr die Expertin, aber die haben ja dann auch das Problem, dass sie nicht so gut artikulieren können, weil der Mund gar nicht so richtig aufgehen möchte, weil da eben alles verkrampft ist. Plus, wenn dann noch die Zunge nach vorne schiebt, naja, dann kann man sich ungefähr den Stimmklang vorstellen, nämlich sehr undeutlich, sehr verwaschen, weil da einfach gar nichts Platz hat, um geformt zu werden an Ton.
Ja, und die Zunge ist dann ja auch fast verkrampft. Also man merkt das ja manchmal, also wenn man selber so mal Pressen oder Knirschen erlebt hat bei sich, und ich kann mir jetzt vorstellen, dass jeder da draußen irgendwie schon mal das erlebt hat, zumindest phasenweise, glaube ich, machen wir das alle, dass dann ja auch, man hat dann ja diese Einbisse teilweise sichtbar an der Wange und dann merkt man richtig, wie die ganze Zunge, also ich habe dann manchmal auch Muskelkater in der Zunge, weil die ganze Nacht so verkrampft dargelegen hat. Und da sind wir dann im Grunde auch schon wieder so ein kleines bisschen bei dem nächsten Thema. Also wenn wir jetzt mal weg von dem Mundgesundheit oder von einer Mundgesundheitsdefinition als Kariesfreiheit weggehen, also wenn wir davon nochmal weggehen, dann ist natürlich auch das Stress, also Stressmanagement oder das nicht vorhandene Stressmanagement ist natürlich auch ganz entscheidend für unsere Mundgesundheit, weil es auch Einfluss hat auf entzündliche Prozesse, die stattfinden können. Also das ist ein relativ weites Thema. Ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, als wäre jetzt eine Stressbewältigung das Heilmittel für alles. Das stimmt natürlich nicht. Mhm. Aber es ist ein Puzzleteil in einem ganz großen Bild.
Und siehst du da auch schon Bedarf bei den Kleinen? Also, dass man da wirklich auch schon davon sprechen kann, hey, was ist da für ein Druck? Was ist da für ein Stress da? Warum ist in deinem Mund ein Problem?
Ja, also sicherlich jetzt nicht in dem Maße, diese ganze Geschichte stille Entzündungen in Kombination mit Stressbewältigung habe ich sicherlich mehr beim Erwachsenen, wenn wir ans Thema Parodontitis gehen und Gingivitis. Das sind dann schon Dinge, die Kinder nicht so, also Gingivitis schon, aber Parodontitis ist jetzt kein Kinderthema. Aber was ich durchaus merke, ist, dass die Kinder einfach unter einem großen Druck stehen. Die haben teilweise so einen derart stark ausgeprägten Freizeitstress, das kann man sich manchmal gar nicht denken, dass die so viele Termine haben. Eine Kollegin erzählte jetzt auf meine Frage hin, wie sie ihren Urlaub verbringen, sagte sie nur, die Jungs haben sich gewünscht, dass sie einfach mal Zeit zum Lego bauen haben, da sind.
Absolut.
Also dass der Körper kann tatsächlich nicht unterscheiden, ob es sich um positiven oder negativen Stress handelt. Der schüttet die gleichen Stoffe aus und das erlebe ich bei den Kindern schon auch. Jetzt nicht so stark beim Thema entzündliche Prozesse danach. Aber natürlich, die sind dann müde, dann klappt das Zähneputzen nicht mehr, dann ist eine gewisse, ja, ein gewisses, vielleicht auch ein teilweise aggressiveres Verhalten in den ganzen Putzprozess und schon läuft das alles nicht so entspannt und rund ab, wie wir uns das wünschen würden. Und das hat dann durchaus wieder Auswirkungen auf die Kariesentstehung beim Kind.
Verrückt, was sind denn überhaupt so die, also du hattest Parodontitis gesagt, ist nicht Kinderthema. Das andere Wort, das kenne ich nicht. Kannst du das kurz erklären?
Ja, also ich kann gerne beide Wörter einmal erklären.
Gerne. Ja, vielleicht.
Also Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnhalteapparats. Das bedeutet, unser Zahn ist ja in einem Knochenfach aufgehängt, wenn man sich das so vorstellen möchte. Ich erkläre es immer gerne so, dass wir es uns vorstellen können, als ob der ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, manchmal sieht man diese Trampoline, wo aber noch so die Kinder oder die Menschen können sich dann in so eine Art Gurt setzen und können dann extra weit springen, dann sind die ja auch an so Seilen aufgehängt. Mhm. Und genau so können wir uns auch unseren Zahn vorstellen. Der ist auch in diesem Knochenfach aufgehängt und da hängen eben diese Sharpation Fasern. Das ist jetzt wieder so ein schlaues Wort, aber die heißen halt einfach so. Die sorgen dafür, dass unser Zahn da fest drin sitzt, mehr oder weniger fest. Eine gewisse Beweglichkeit ist schon da, aber die spüren wir im Alltag nicht. Und wenn dieses System, also dieses System zwischen Zahn, diesen Sharpation Fasern, dem Zahnfleisch, dem Knochenfach, wenn das entzündet ist, dann haben wir das Thema Parodontitis. Und leider ist es so, wenn diese Sharpation Fasern weg sind sie weg, dann kommen die nicht wieder.
Okay.
Und es kann dann durchaus sein, dass man einen kariesfreien Zahn auch verliert, weil er so wackelig wird, dass er rausfällt. Aha. Das ist ein Thema, das betrifft uns wirklich eher in der Erwachsenenzahnheilkunde. Mhm. Allerdings auch schon bei den jungen Erwachsenen. Also nicht nur ab 60, sondern durchaus auch schon früher.
Okay.
Und das Thema Gingivitis, das ist jetzt die Zahnfleischentzündung. Also die hatten wir sicherlich alle schon mal.
Mhm.
Das ist so, dass wenn man mal 3 Tage nicht ordentlich geputzt hat, dann ist das Zahnfleisch ganz rot und blutet leicht beim Zähneputzen. Und wenn man sich so ein bisschen die Werbung von früher anguckt, so dieses Blut beim Ausspucken nach dem Zähneputzen, ist tatsächlich weniger ein Parodontitis-Thema, sondern eher einfach ein Gingivitis-Thema. Also Zahnfleischentzündung hat man ganz schnell und das haben Kinder durchaus auch. Also wenn man mal mit Kindern nicht ordentlich geputzt hat, in Anführungszeichen wieder, dann hat man da innerhalb von 3 Tagen, kommt dann schon gerne so eine Zahnfleischentzündung auch zustande.
Mhm. Was mich interessieren würde an der Stelle ist, wie geht denn jetzt richtiges Zähneputzen, wenn ich nochmal meinen Kindern das erklären sollte? Also ich hoffe, ich mache es schon richtig, aber ich lerne auch gerne nochmal dazu. Kannst du das so runterbrechen kurz?
Wie? Ja, man kann das schon unterbrechen. Also kommt ein bisschen aufs Alter vom Kind an. Also bis die Kinder Schulkinder sind, sind wir eher so in dem, ist ja so ein, gibt es diesen netten Spruch, Zähneputzen nach Kai, Kauflächen außen inne. Das ist das, was geputzt werden muss. Und im Grunde nennen wir das Kai Plus. Plus bedeutet, dass Mama und Papa das machen.
Mhm.
Also bis die Kinder flüssig Schreibschrift, Buchstaben schreiben können. Jetzt muss man dazu sagen, kleiner Exkurs. Viele Kinder lernen gar nicht mehr richtig Schreibschrift, habe ich gelernt. Aber wir können es uns vorstellen. Also alle, die vor 2000 geboren sind, können sich sicherlich vorstellen, wie Schreibschrift
Schönschrift
aussieht.
Schönschrift gab es da noch, das Fach Schönschrift. Ich habe es geliebt.
Genau. Also wenn das flüssig klappt, dann sind die Kinder feinmotorisch so weit, dass die das mit den Kreisen auch hinbekämen. Dann ist es aber wichtig, dass die Eltern dranbleiben und eben für die Struktur sorgen, weil so ein Kind hat einfach 3000 Sachen im Kopf, nur nicht Zähne putzen. Und das darf man dem Kind dann auch nicht zu sehr zumuten, dass es das alles alleine überblicken kann. Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen an dieses Kauflächen außen innen beim Nachputzen und beim Mitputzen konzentriert und die Kinder darauf hin so ein bisschen, ja, unterstützt, also auch was das eigene Putzen angeht, dann ist man auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg.
Cool.
Und Thema Zahnseide ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Ätzend, nervig, aber wichtig. Mhm. Denn die Zahnbürste passt einfach, egal welche wir benutzen, ob es die Handzahnbürste oder die elektrische Zahnbürste ist, die kommt einfach nicht in die Zahnzwischenräume.
Ja, super blöd konstruiert, finde ich da in dem Fall. Dass man das braucht. Vor allem, da ich durch die Zahnspange damals sehr enge Zwischenräume habe und das eigentlich wirklich ein Kampf ist. Ja, anstrengend. Und ich kann das auch selber nicht so gut wie jetzt, wenn mir das natürlich bei der professionellen Zahnreinigung da gemacht wird, ne? Weil die macht einfach tock, 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 aber die hat ja einen ganz anderen Hebel. Und das finde ich schon schwierig. Also sagst du auch schon von Anfang an Zahnseide bei den Kleinsten?
Ja. Also je früher, desto besser. Gerade wenn ich so an mich selber denke, wie schwer mir das fällt, mich da jetzt. Also ich bin viel weniger akribisch als mein Mann und ich muss mich da auch wirklich jedes Mal ganz doll erinnern. Also ich fühle das total mit, wie nervig die Zahnseide sein kann. Aber ich denke immer, je früher wir die Kinder daran gewöhnen, dass es dazugehört zu dem Prozess, je früher man es ja sich komisch fühlt, wenn die Zahnseide mal nicht gemacht worden ist, umso besser ist es. Dann nehmen die das auch mit, wenn sie es dann irgendwann alleine machen.
Ja, spannend. Und ab wann sagst du elektrische Zahnbürste oder gibt es da gar kein ab wann? Oder was empfiehlst du eigentlich eher?
Also es ist ja immer schön, die Hersteller, die verschiedensten Hersteller schmeißen da ja in schön regelmäßigen Abständen ganz wilde Zahnbürsten auf den Markt und das eine ist besser als das andere. Ich muss immer sagen, die beste Zahnbürste ist die, mit der es dir als Eltern gelingt oder dir als Eltern-Kind-Team gelingt, diese Zähne sauber zu bekommen. Und das kann auch beides sein. Das kann auch abwechselnd sein. Das kann sein, dass das Kind besser mit der elektrischen klarkommt, man selber aber lieber die Handzahnbürste zum Nachputzen nimmt oder umgekehrt. Meine Erfahrung ist, dass die Kinder häufig mit den Handzahnbürsten viel besser klarkommen als mit den elektrischen. Wenn die elektrische aber so ein kleines bisschen mehr Motivation bietet, weil sie einfach spannend ist, dann darf die auch gerne benutzt werden. Heutzutage gibt es ja auch noch verschiedenste Apps, glaube ich, die dann auch noch irgendwelche Belohnungsspielchen freischalten oder so. Also wenn das alles Dinge sind, die dazu beitragen, dass dieses Zähneputzen täglich immer wieder neu motiviert stattfindet, dann go for it. Das ist dann völlig egal, was es letztendlich ist. Was ich nicht empfehle, ist diese, ich habe das mal gesehen, da gibt es so eine Zahnbürste, so eine Art, wie so eine Art Halbring, den man dann in den Mund tut und die dann irgendwie gleichzeitig alle Zähne putzt. Das ist nicht geeignet, weil diese kleinen Noppen, die sind nicht da, wo dein Zahnfleisch anfängt oder wo dein Zahn aufhört. Und da ist dann die Gefahr, das ist nicht individuell genug und da ist die Gefahr einfach groß, dass man sich da mehr Verletzungen zufügt und nicht richtig geputzt hat. Also Also ich sag immer, keep it short and simple. Was funktioniert, soll gemacht werden.
Ist ja eigentlich sinnvoll. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, geht es ja darum, dass es gemacht wird. Und der Weg dahin ist vielleicht gar nicht der entscheidende, sondern eher, dass es überhaupt gemacht wird. Ist jetzt so dein Klientel, dass da das Zähneputzen zu kurz kommt? Oder was sind so die, also wenn du sagst, du bist ja in der Kinderzahnheilkunde unterwegs und du hattest mir ja im Vorgespräch auch erzählt, dass du da viel am Reparieren bist, wo ich fast aus allen Wolken falle, weil ich das Gott sei Dank nicht kenne, also auch von meinen eigenen Zähnen nicht. Ich habe da wohl immer gut geputzt oder wie auch immer. Genau. Ich fand es erschreckend, dass man schon Kinderzähne reparieren muss. Was ist denn da der Grund? Ja. Was liegt da vor?
Also man kann schon ein bisschen sagen, dass dieses ganze Thema Karies bei Kindern trifft eine verhältnismäßig kleine Gruppe. Also man kann so grob sagen, diese Zahl, die hält sich tatsächlich auch sehr konstant im Moment, dass 20% der Kinder 80% der Karies haben. Das heißt, wir haben viele, viele Kinder mit keiner Karies und wenig Karies. Mhm. Und wir haben aber auch einige Kinder mit ganz, ganz viel Karies. Und tatsächlich, da ploppt jetzt so ein kleines bisschen der Verdacht auf, dass das so die sozialen Unterschiede sein können. Sage ich ganz ehrlich, stimmt nicht. Also wir haben dieses Phänomen von der extremen Kariesaktivität sowohl in einer gut ausgebildeten Bevölkerungsschicht als auch in einer sozial schwachen Bevölkerungsschicht. Das liegt, ich glaube, es sind verschiedene Punkte, die dazu beitragen. Also häufig ist es natürlich, sind es die Ess- und Trinkgewohnheiten, die dazu beitragen. Also unsere Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen, die strotzen ja vor versteckten Zuckern. Das haben wir ja überhaupt gar nicht mehr im Blick. Selbst wenn man sich bemüht, klappt es ja fast gar nicht. Mhm. Und dass die Kinder, gerade wenn sie schlechte Esser sind und dann so viele kleine Snacks, also Snacks ist immer so ein blödes Wort, weil wenn ich Snack, dann denke ich immer so an Chips oder an irgendwie sowas, aber Snack ist ja eigentlich, kann ja auch ein Stück Apfel sein oder sowas. Kinder, die jetzt häufiger kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, neigen manchmal wirklich mehr zu Karies, weil einfach ja ständig wieder neu der pH-Wert sich im Mund kein positiv darstellt. Aber wir haben auch das Problem, dass wir eine Gesellschaft sind, die unseren Kindern sehr schnell sehr viel Eigenverantwortung zuträgt. Ich mag das Wort bedürfnisorientiert schon fast gar nicht mehr, weil da manchmal auch übergangen wird, dass das Bedürfnis eines Kindes auch ist, dass es gesund ist und nicht nur, dass es bestimmen kann, ob jetzt Zähne geputzt wird oder nicht. Mhm. Und dass das häufig von den Eltern ja ein bisschen sehr weitläufig interpretiert wird, wenn ich es jetzt mal so formuliere.
Ja, spannend. Ja, ja.
Also die Kinder bekommen halt auch viel die Verantwortung. Also in meiner Vorstellung ist es wirklich so, dass sie die Verantwortung übertragen bekommen, ob sie jetzt gesund sind oder nicht. Mhm. Und in der Vorstellung der Eltern, also kein Elternteil will seinem Kind was Schlechtes. Das ist ja einfach mal Fakt. Aber dass das dann häufig einfach doch zu sehr in diese Richtung, ja, er mag das halt nicht oder sie mag das halt nicht und dann wird nicht geputzt oder dann wird nur alleine geputzt. Ich habe Kinder, die sind 3 Jahre alt und putzen alleine die Zähne. Das funktioniert nicht. Also da ist das vorprogrammiert, dass es nicht klappt. Und wenn dann auch noch die Ess- und Trinkgewohnheiten nicht optimal sind, viel vielleicht auch Saftschorle getrunken wird, dann kommt das eben schnell zustande mit der vielen Karies.
Wow. Also da muss ich dann nochmal auch mir selber an die Nase packen. Wir machen Kontrollputzen, aber auch schon viel in Eigenverantwortung und denk mir dann vielleicht doch nochmal öfter Kontrolle gerade, ja? Also
so pauschal kann man so ein bisschen sagen, wenn die Kinder so Schulkinder sind und das an sich eigentlich schon ganz gut klappt, dann können die morgens alleine putzen und abends putzen.
Genau,
Mama
ja,
und
so
Papa
machen wir es auch
oder
häufig,
mit.
Ja.
Mm. Und bei den Kindergartenkindern, je nachdem, wie da das Essverhalten auch ist, würde ich unter Umständen schon sagen, dass man eventuell dann nochmal mittags oder nachmittags, wenn die Kinder dann nach Hause kommen vom Kindergarten, dass man dann da nochmal gemeinsam putzt und abends. Morgens, ich denke immer so, es geht mir ja auch immer so ein bisschen um machbare Routinen. Morgens, wenn das total stressig ist und alle Leute irgendwie nur noch vorwärts wollen und alles muss, der eine muss in die Schule, der andere muss in den Kindergarten, der nächste muss im Homeoffice schon wieder die nächsten Termine coachen, dann ist das völlig absurd, dass man denkt, dass man da dann eine entspannte Putzroutine etabliert. Und deswegen denke ich immer, morgens kann man da ruhig auch ein bisschen so auf Eigenständigkeit gehen und dafür aber das dann ein bisschen dann im Nachmittag und im Abend auffangen, in der Abendroutine auffangen.
Was ja so ein bisschen verrückt ist, ist, dass es eigentlich Zahnputzroutinen in Kita und Hort geben sollte, die dann zu Corona-Zeiten ausgesetzt wurden aus hygienischen Gründen, wo ich auch so denke, Moment mal, haben die Zahnbürsten gemischt oder warum?
Ja.
Also das und das ist, glaube ich, jetzt auch einfach nicht wieder eingeführt worden.
Teilweise. Also grundsätzlich muss man wirklich immer sagen, genauso wenig wie die Karies beim Zahnarzt entsteht, entsteht die Karies auch nicht im Kindergarten oder in der Schule. Also das Putzen ist schon eine Verantwortung, die im Familiären liegt und nicht den Kindergärtnerinnen oder Kindergärtnern übertragen werden kann. Das ist schön, wenn die das machen, einfach weil das nochmal so ein kleiner ja, so ein kleiner Lerneffekt, ein Gewöhnungseffekt für die Kinder ist, dass die einfach wissen, dass das dazugehört, dass es vielleicht auch wirklich nach dem Essen gemacht wird, dass das einfach so eine schöne Routine, also eine Routine etablieren darstellt. Aber ein akkurates Putzen, die Kinder putzen, stell dir mal vor, du hast da 25 Kinder. Das kann ja nicht klappen, dass da jede Erzieherin bei jedem nachputzt. Die putzen da dann alleine und darum geht es letztendlich auch. Die Kinder sind da dann sehr stark natürlich angeleitet in der Eigenverantwortung. Aber ich kann das auch völlig verstehen, wenn wir haben in den Kitas einen derart ausgeprägten Personalmangel, wenn die das dann nicht bewältigt bekommen und wenn die sagen, ich möchte aber mir das gar nicht antun, mit den Eltern dann vielleicht auch noch zu diskutieren, ob da jetzt die Zahnbürsten doch noch gemischt worden. Also man weiß es halt nicht. Kann schon sein, dass die ein oder andere Zahnbürste bei einem Dreijährigen dann mal beim Freund im Mund landet, weil der zeigen möchte, wie das funktioniert mit dem Zähneputzen. Also,
ja.
Ich würde es jetzt nicht bestreiten, dass das nicht stattfindet. Wobei man auch sagen muss, Karies ist keine Infektionskrankheit. Karies kommt wirklich zustande, weil wir ein Ungleichgewicht haben, zu viel Zucker oder also Zucker in Anführungszeichen, weil wir auch in Kohlenhydraten Zucker haben. Aber es ist ein Ungleichgewicht an Bakterien im Mund und ein zu viel Entkalken der Zähne, das führt dann letztendlich zu diesem Karies-Defekt. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt da ein Virus, also Magen-Darm geht schneller rum im
Als
Kindergarten als
Karies.
Karies. Würde ich jetzt mal sagen.
Karies stand auch noch nicht auf der Liste, die am Eingang hängt, wenn man da reinkommt. Da kann man sich ja manchmal aussuchen, wollen wir heute Läuse, wollen wir Magen-Darm oder nehmen wir die Influenza mit? Karies stand tatsächlich noch nicht dabei.
Und, nein, also Karies ist keine Infektionskrankheit, die jetzt durch die Kindergärten
ja.
und die getauschten Zahnbürsten verstärkt übertragen wird. Das ist manchmal so ein kleines bisschen das Argument, was ich dann höre, die Kinder hätten so viel Karies, weil im Kindergarten nicht geputzt wird. Das stimmt einfach nicht. Also das ist so, wie man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zunimmt, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
Ja, ganz genau. Ganz korrekt. Das heißt, du hast eigentlich auch sehr viel damit zu tun, die Eltern in die Verantwortung zu nehmen. Wie,
ja, genau.
Wie viel Widerstand erfährst du da? Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich der größere Prozess ist. Wie läuft das ab?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also ich muss ja sagen, ich habe wirklich tolle Eltern. Ich habe tolle Familien in den es ist ja nicht meine Praxis, aber in der Praxis und in meinem Alltag. Und gerade die Eltern von den Kindern, die in die Narkosen müssen für die großen Zahnsanierungen, das sind Eltern, die sind extrem geläutert. Und denen versuche ich in erster Linie tatsächlich erstmal das Schuldgefühl wegzunehmen. Das bringt nämlich gar nichts, wenn ich als Zahnärztin nochmal mehr Schuldgefühl aufbaue, weil mit dem Schuldgefühl kommen die Eltern sowieso schon zu mir. Die verzweifeln eh schon an sich und am ich habe so oft Eltern, die sagen, wir haben alles falsch gemacht. Und da versuche ich erstmal wieder ein normales Verhältnis zu dem ganzen Thema herzustellen, weil das ist für mich auch ein traumasensibles Arbeiten, dass es nicht darum geht, die ganze Chose jetzt noch dramatischer zu machen, als sie eh schon ist. Und diese Eltern sind sehr, sehr offen für Veränderungen. Und ich habe einen Vater letztens mal gehabt, da haben beide die Kinder Narkose gebraucht. Die waren, also wie gesagt, auch wieder aus einem gut bürgerlichen Haushalt, studierte Eltern, die wirklich einfach verzweifelt waren, dass die Situation so war, wie sie gekommen ist. Und der Vater, der sagte dann, hat sich hinterher dann nochmal bedankt bei mir und hat gemeint, das war ihm einfach gar nicht klar, dass sie nachputzen müssen oder sollen. Und seitdem funktioniert es auch viel besser. Die Kinder haben deutlich weniger Belege, wenn die dann zu uns kommen. Also man sieht das richtig, dass da gearbeitet wird zu Hause. Und das, finde ich, ist eigentlich immer so ein kleines bisschen dann so ein Erfolgserlebnis für mich. Und ich dann merke, Mensch, cool, das, was mir so am Herzen liegt und was ich transportieren wollte, ist auch angekommen. Bei den Eltern, die wenig mit Karies Kontakt hatten, weil die Kinder auch nicht kariesaktiv sind, da ist es manchmal schwierig, das zu transportieren. Wobei ich jetzt bei uns in der Praxis das eigentlich nicht erlebe, dass Eltern da so gar nicht unseren Kurs mitfahren, weil sonst wären die auch nicht bei uns. Also das muss man schon auch dazu sagen.
Aber du meinst so im Sinne dessen, wir haben ja nichts, also brauchen
ja, ist
wir
ja
auch
nichts
nichts.
schiefgelaufen
Oder?
und klappt ja so, wie es ist.
Ist,
Und
okay.
so, ja, dieses, ist halt alles nicht so einfach und ist so stressig und ist so schwierig. Und denke ich mir, ja, ich glaube, das gibt es als Elternteil an vielen Stellen. Also Erziehung ist, glaube ich, nichts, was so ganz easy peasy ist. Und das gehört da so ein bisschen mit dazu. Häufig wird kleine bisschen dieses Thema Traumatisierung, Zahnarztangst wird gleichgesetzt mit Theater beim Zähneputzen. Und das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Stiefel. Also zu Hause muss es durchgesetzt werden in meiner Welt, also so in meiner Vorstellung, weil das was mit Gesundheitsfürsorge zu tun hat. Aber beim Zahnarzt ist ja nochmal was ganz anderes. Also da bin ich ja als fremde Person und da habe ich eine andere Aufgabe. Aber es darf nicht in einen Topf geworfen werden. Das ist manchmal gar nicht so einfach.
Ja, kann ich mir total vorstellen. Und jetzt hattest du ja auch schon mehrfach die Ernährung angesprochen. Ist das dann auch immer wieder Thema, wenn du die Eltern aufklärst oder wenn du ja da berätst, wie man in Zukunft mit den Zähnen umzugehen hat?
Auf jeden Fall. Also die Ernährung ist ein ganz großer Bestandteil in unserer Beratung. Wenn wir jetzt mal ganz kurz auch auf das gucken, was die gesetzliche Krankenkasse in ihrem Paket hat, in der gerade was die Kinder- und Jugendzahnheilkunde angeht, dann gehört da die Ernährungsberatung auch mit rein. Das ist für viele so ein kleines bisschen so, hä, wieso jetzt das? Das interessiert uns nicht. Wir hätten gerne lieber nur die Zähne sauber gemacht. Aber die Ernährungsberatung, die gehört da schon mit rein. Und das ist auch für uns immer wieder Thema. Also wir gehen mit den Kindern dann auch die Ernährungspyramide durch. Wir gucken auch so, wie sieht denn so der Alltag aus? Was sind denn so die Lieblingsgetränke? Wir haben einen sehr ausführlichen Anamnesebogen, den die Eltern ausfüllen sollen, bevor sie zu uns zum ersten Termin kommen. Und da stehen auch solche Fragen drin. Wie sieht es mit dem Thema Weißmehl aus? Wie oft wird Gemüse und Obst gegessen? Und das heißt, das ist schon ein ganz großer Teil. Also Kinderzahnheilkunde ohne Ernährung, ohne auf die Ernährung zu schauen, funktioniert für mich nicht. Aber auch beim Erwachsenen. Also auch wenn wir da das nicht denken, aber gerade wenn wir jetzt beim Thema, um nochmal das schwierige Wort von vorhin aufzuwerfen, Parodontitis, wenn man damit mal Kontakt hatte, hat man sie einfach, die kriegt man auch nicht wieder los. Und da sollte eigentlich auch der Fokus viel mehr auf die Ernährung gehen, weil die Ernährung da einfach einen ganz großen Teil einnimmt.
Und sagst du dann, man kann, weil du sagtest, man kriegt sie auch nicht mehr los, kann man sie aber stoppen sozusagen dann, wenn man zum Beispiel seine Ernährung anpasst und mal drüber nachdenkt, was vielleicht besser für einen ist, dann sagst du, kann man das eindämmen zumindest?
Ja,
oder?
Wir können sie verlangsamen auf jeden Fall und wir können sie in einen stagnierten oder stagnierenden Zustand bringen.
Okay.
Das klappt schon. Das klappt aber halt, also da gehört die Therapie beim Zahnarzt dazu, aber da gehört eben auch ganz viel Arbeit zu Hause dazu. Da gehört die Mundpflege dazu, da gehört ein Blick auf die Ernährung, da gehört ein Blick auf, wie nennt man das? Genussmittel, Nikotin und Alkohol gehört da dazu, das Thema. Da gehört aber auch ganz stark das Thema Stress dazu. Und da kommt man auch dann ein kleines bisschen wieder zum Thema Atmung. Denn die Atmung, die wir im Alltag haben, die ist ja teilweise sehr flach und sehr unvollständig. Und wenn ich mich mit einer tieferen Atmung oder mehr mit einer bewussteren Atmung beschäftige, dann komme ich auch in einen Zustand, wo mein Nervensystem sich wieder ein bisschen regulieren kann.
Ja, ganz genau. Und da schließt sich dieser Kreis, wie wir angefangen haben. Da wollte ich nämlich auch nochmal einhaken, weil du auch immer vorhin das Wort Mundflora benutzt hast, ne? Also ich unterrichte das ja auch, dass Nasenatmung sinnvoll ist, auch für die Zungenlage und so weiter. Jedoch, wenn ich spreche, dann bin ich in einer Mundatmung, weil das einfach die Leistungsatmung in dem Moment ist. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall Nasenatmung, okay, zur Reinigung, zur Befeuchtung, zum Anwärmen der Luft. Mir war nicht bisher bewusst, wie stark das zusammenhängt, was dann die Mundflora wieder mit dem Kariesvorgang zu tun hatte. Also da, den Zusammenhang, du hast ihn mir ja schon mal erklärt im Vorgespräch, wenn du diesen Zusammenhang bitte nochmal erklären könntest, weil da habe ich wirklich gestaunt, dass ich so viel noch dazulernen darf.
Genau, also wir haben ja ein Bakterienmilieu im Mund, das nennt sich Flora, Mundflora. Und diese Bakterien sind auch ganz, ganz wichtig, auch beide. Wir brauchen die guten wie die schlechten Bakterien. Wir dürfen ja nicht vergessen, unser Verdauungsorgan, oder dieser Verdauungstrakt, da gehört der Mund dazu. Also da beginnt ja durch das Kauen das erste Zerkleinern der Nahrung. Das ist ja im Grunde das, was unser Verdauungstrakt auch macht. Nämlich das, was wir aufnehmen, immer weiter zu zerkleinern und die Nährstoffe immer weiter rauszuholen und dahin zu transportieren, wo wir sie brauchen. Und da brauchen wir tatsächlich auch die Bakterien, die wir im Mund haben. Und wir haben viele, viele, viele Millionen oder Milliarden Bakterien im Mund und das ist auch gut so. Wenn wir jetzt allerdings ein Milieu haben, in dem sich eben die Bakterien nicht mehr alle wohlfühlen, zum Beispiel indem wir zu viel Trockenheit haben, dann kippt dieses Gleichgewicht und es kann dann also eher ein Bakterienstamm die Oberherrschaft übernehmen, der nicht so günstig ist. Und da gehören dann zum Beispiel die Kariesbakterien dazu. Da gibt es viele verschiedene Streptococcus mutans und Lactobacillus sonst wie, die heißen, so schwierige Wörter, die wollen wir jetzt hier gar nicht weiter vertiefen.
Hört sich aber schön an.
Hört sich wunderschön an, genau. Und dadurch hat letztendlich die Mundatmung oder die Nasenatmung oder die nicht bestehende Nasenatmung einen Effekt auf die Kariesentstehung. Also wenn wir viel durch den Mund atmen und da ist jetzt gar nicht gemeint, dass du während du sprichst, dann kannst du natürlich nicht durch die Nase atmen. Also kann man schon, aber es ist dann sehr abgehackt, wie man dann so spricht. Aber es geht auch so drum, diese vielen Stunden Schlaf zum Beispiel, wenn die mit offenem Mund stattfindet, dann haben wir also ein Milieu, in dem sich dann die guten Bakterien nicht mehr ganz so wohlfühlen oder eben dann dazu an, also ja, dieses Gleichgewicht dann eben mal kippt. Oder eben auch, ja, Menschen, die dann einfach auch in Ruhe, wenn sie nicht reden, durch den Mund atmen, weil die Nasenatmung vielleicht gar nicht funktioniert, weil wir eine chronische Sinusitis haben, also irgendwie chronische Verengungen im Nasenbereich. Ich bin kein HNO, um Gottes Willen, das will ich jetzt auch gar nicht mir aneignen, aber da gibt es auf jeden Fall ganz viele verschiedene Ursachen, die dazu beitragen, dass eben Nasenatmung gar nicht funktioniert. Und da bin ich dann auch immer so ein kleines bisschen alarmiert, wenn ich Kinder erlebe, die das zum Beispiel ganz stark machen mit der Mundatmung. Weil da sich natürlich dann sogar jetzt auch nochmal weg von dem Thema Kariesentstehung, aber dann entwickelt sich eben der Mundraum nicht richtig, weil die Zunge nicht richtig liegt. Dann ist der Oberkiefer zu klein, weil die Zunge gar nicht dazu beiträgt, dass der Gaumen sich schön, schön breit aufstellt. Und das sind dann alles wieder Sachen. Da haben wir dann den Zahnengstand, dann haben wir, was wieder schwieriger zu reinigen ist. Also es ist dann schon so ein Kreislauf, der dann da entsteht. Und darum macht es da schon Sinn, frühzeitig hinzugucken. Und deswegen ist so dieses interdisziplinäre Arbeiten zwischen Zahnärzten, Logopäden, Kieferorthopäden, Osteopathen, Physiotherapeuten auch total wichtig.
Das heißt, da seid ihr dann auch in der Empfehlung sozusagen von eurer Seite aus und schickt dann einfach auch weiter, wenn da klar ist, da muss noch irgendwie in die Richtung was gemacht werden.
Logopäden sind sowieso ganz häufig, also nicht nur, wenn es um Sprache geht oder ums Schlucken geht, sondern eben auch, wenn es ums Thema Zähneputzen geht. Kinder, die so einen ganz ausgeprägten Wirkreiz haben zum Beispiel, dass die Eltern wirklich erzählen, wir können gar nicht nachputzen, weil wenn die Zahnbürste nur vor dem Gesicht ist, dann fangen die Kinder schon das Würgen an. Da gibt es, ich meine, das sind aber dann spezialisierte Logopäden, da weißt du vielleicht vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Das ist ja auch so ein bisschen Ausgangspunkt von dir mal gewesen. Mhm. Glaube ich, oder? Die Logopädie.
Ja, genau. Das ist ja der Ursprungsberuf. Ja. Mhm.
Genau. Also da gibt es dann ausgebildete oder spezialisierte Logopäden, die sich mit so einem Thema beschäftigen und dann auch entsprechend Übungen machen. Mhm. Manchmal auch in Kombination mit Ergotherapie. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Aber dann alles Dinge, wo man dann sehr wachsam sein muss. Und darum lohnt sich auch der Zahnarztbesuch, weil nur dann kann man auch nochmal gucken und schauen. Und was ist denn da? Also wenn man die Kinder nicht sieht oder den Patienten nicht sieht, dann sieht man gar nichts.
Ja, verstehe. Und wie ist denn das, wenn bei dir da jetzt eben die Kinder kommen? Haben die auch schon so, weil du vorhin auch so von diesem Zahnarzttrauma gesprochen hast? Also meine Empfindung ist ja, wenn Kinder etwas zum ersten Mal erleben und das läuft gut ab, dann ist es ja im Prinzip fein. Also wenn ich jetzt von meinen Kindern ausgehe, die gehen gern zum Zahnarzt, hatten jetzt ja aber auch nichts, sondern das war einfach schön, der hat reingeguckt. Der hat gelobt fürs gute Zähneputzen und hat eine Schatzkiste am Ende gehabt. So. Also gute Erfahrungen gemacht, aber das ist dann wahrscheinlich, wenn da auch Kinder kommen, die wirklich Probleme haben, auch nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, jein. Also dieses positive Lernen durch die guten, durch diese guten Termine, sag ich jetzt mal, dieses gelobt werden, auch der Fokus vielleicht gar nicht unbedingt auf den Zähnen, sondern auch der Schatzkiste, das ist ja die Basis. Also das ist ja diese Vertrauensbasis, die wir brauchen, damit alles Weitere überhaupt klappen kann. Zum Beispiel auch, dass man wirklich ganz bewusst dann auch so ein bisschen in Stufen arbeitet. Also, dass die Kinder dann erstmal vielleicht wirklich einige Termine haben, gerade wenn sie klein sind, wo es wirklich nur darum geht, auf den Stuhl steigen, sich vielleicht auch nach hinten fahren zu lassen. Dieses sich ausliefern ist ja auch etwas, was ein Körper erstmal können muss. Also dieses nach hinten fahren ist ja auch ein ausgeliefert werden. Also dass nicht jedes Kind findet das von Anfang an toll und dass man das erstmal spielerisch macht, dass man dann mal gucken darf, dass vielleicht der Püster noch mit dazu darf, dass ich vielleicht auch mit der Zahnseite hin darf. Also ich als fremde Person darf etwas in deinem Mund machen, dass ich dann eventuell im nächsten Schritt dann auch mal eine Zahnreinigung mache. Also nicht mehr ich persönlich dann, aber halt eine fremde Person in Form von dem zahnärztlichen Personal, was dann da noch arbeitet. Und dann eventuell der nächste Schritt in Richtung Versiegelung, also schon mal, wie ist es, wenn da noch eine Watterolle mit im Mund ist. Das sind ja alles kleine Stufen, die letztendlich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und wenn dann mal, ich sage immer gerne, der Unterschied zwischen einer Zahnreinigung und einer Versiegelung ist nicht mehr so groß. Und der Unterschied zwischen einer Versiegelung und einer Füllung ist aus meiner Perspektive nicht mehr so groß. Für die Eltern natürlich schon, aber für den Vorgang an sich, das, was bei dem Kind tatsächlich dann passiert, was das Kind erfährt, das ist kein großer Unterschied mehr. Und es geht mir ganz stark darum, dass ich eben mit Kindern, also mit den Kindern einen Zustand erarbeite, wo die Kompensationsmöglichkeiten haben. Wenn die was kompensieren können, wenn die dann für sich erklären können oder feststellen können, ja, das hat jetzt da so ein bisschen gezwackt, wie dann da die Watterolle am Zahn war oder am Zahnfleisch oder haben da so einen, das nennt sich Optragate auf schlau. Das ist so eine Hilfe, damit wir besser reinschauen können in den Mund. Ich nenne das immer Lippengarage. Ist voll unangenehm, weil das so stark an den Bändchen drückt. Also es geht mir genauso. Aber wenn ich mit dem Kind das erarbeite, dass das ein Gefühl ist, mit dem man jetzt gerade gut zurechtkommen kann, dann und ein Kind dann hinterher sagt, okay, das mit der Lippengarage war doof, aber ich habe cool danach in die Schatzkiste gucken dürfen, dann ist das super, weil das ist das gesunde Lernen, dieses gesunde, angstfreie Lernen, was wir brauchen. Bei den Kindern, die dann aber mit so großen Problemen kommen, da ist es Quatsch, so anfangen zu wollen, weil wir ja gar nicht die Zeit haben. Also die Karies ist ja unter Umständen viel schneller, als das Kind das Vertrauensverhältnis aufbaut. Und darum sind dann eben teilweise diese etwas drastischeren Maßnahmen notwendig, dass man sagt, okay, man macht jetzt die Abkürzung, jetzt werden erstmal die Zähne in der Narkosebehandlung repariert, weil das einfach viel zu viel wäre und das Kind das überhaupt gar nicht schaffen kann. ohne dass es in ein Trauma abrutscht. Und wenn dann wieder alles gut ist, dann fängt man an, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und dann gibt es auch Kinder, wenn jetzt der Befund nicht so riesig ist, die vielleicht nur an 13 Karies haben, mit denen kann man dann wiederum den nächsten Schritt gehen und kann sagen, guck mal, jetzt arbeiten wir, dass dieser Zahn wieder heile wird. Also da ist auch ganz viel positives Sprachmuster wichtig. Also wenn man sich viel mit Kinderzahnheilkunde beschäftigt hat, dann merkt man, dass da nichts unüberlegt ist. Also jedes Wort, das wir verwenden, und es fängt schon an der Anmeldung an, ist schon Konzept.
Oh wow, also, ja.
Das ist, da ist, natürlich gibt es Menschen, denen fällt es intuitiv leichter, so zu arbeiten. Andere müssen da wirklich mehr dran arbeiten, dass sie da so ein Konzept im Körper haben. Mir fällt es sehr, sehr leicht. Also ich habe immer ein ganz einfacher Zugang für mich. Aber das gehört alles zusammen und da gehören die Eltern natürlich auch genauso mit rein. Und da gehört dieser weite Blick mit rein. Da gehört mit rein, dass wir eben interdisziplinär schauen, was für Probleme liegen da noch vor. Genau. Und das ist auch das, was für mich letztendlich dieses Ganzheitliche also ausmacht.
Ja, wow, das ist einem nicht bewusst unbedingt, dass da so viel dahinter steckt und auch so viel, ich möchte es mal sagen, positive Zuwendung am Ende auch da ist.
Ja.
Weil so Zahnarzt, das ist für die meisten, denke ich mal, so ein Muss. Ja, da muss ich hin. Das ist nicht so, juhu, ich darf wieder zum Zahnarzt. Wobei ich freue mich immer, wenn die Zähne dann so schön sich anfühlen,
ja,
und
schön sauber,
schon sauber sind. Also ich mag es sehr, aber ich glaube, der Großteil der Menschen ist ja eher so ein Muss-Termin. Und das ist so schön zu hören, dass da so viel Liebe tatsächlich dahinter steckt.
Ja.
Und sich so viel Gedanken gemacht wird, damit das für die Kinder schon was Positives sein kann. Das finde ich gerade ganz toll.
Ja, auf jeden Fall. Also, weil ja auch das Trauma, also wenn man sich mit Erwachsenen unterhält, ich glaube, da gibt es sogar Studien dazu, dann ist es schon so, dass dieses Trauma in der Kindheit angefangen hat. Also muss man auch in der Kindheit anfangen, ein Trauma zu vermeiden. Und das fängt letztendlich auch schon zu Hause an. Natürlich gehört da die Zahnpflege mit dazu, aber da gehört auch der Umgang. Also je mehr Angst ein Elternteil hat vor einem Zahnarzt, umso mehr hat auch ein Kind einen komischen Zugang dazu, weil die nonverbale Kommunikation zwischen Eltern einfach nicht zu unterschätzen ist. Und die Kinder das spüren, wenn da Ängste da sind. Aber auch so dieses flapsige Dahergerede, so, ach, haben sie heute nicht gebohrt oder haben sie heute schon gebohrt oder wenn du nicht gut putzt, dann muss der Zahnarzt bohren. Also die Eltern, die wissen manchmal gar nicht, wie sie sich selber das Leben schwer machen oder vor allem auch ihren Kindern, weil diese Drohung, wenn du jetzt nicht putzt, dann müssen wir zum Zahnarzt und dann muss der bohren. Was soll denn dann das Kind für ein Gefühl haben, wenn es dann zum allerersten Mal zum Zahnarzt geht?
Genau.
Weil das hat ja in seinem Alltag gelernt, wenn ich zum Zahnarzt muss, ist das was ganz Schreckliches und dann muss der bohren.
Mhm.
Dass der Zahnarzt aber vielleicht gar nicht bohren muss, findet ja beim Kind auf diese Art und Weise gar nicht statt. Wie soll denn da der Zahnarzt etwas Schönes sein? Also ich meine, ich persönlich gehe zum Beispiel überhaupt nicht gern zum Frauenarzt. Ich hasse das einfach total, aber ich gehe da trotzdem hin. Aber wenn mir jetzt die ganze Zeit nochmal jemand erzählt, wenn ich das und das nicht mache, dann muss ich da hin und dann ist das aber alles ganz fürchterlich, dann kann ich ja gar kein gutes Verhältnis zu demjenigen aufbauen, der dann da kommt und was von mir will.
Spannend.
Also die Eltern sorgen manchmal selber mit dafür, dass das Ganze eine echt anstrengende Kiste wird.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist absolut. Was würdest du?
Das machen die aber nicht absichtlich.
Nein, das machen die
natürlich aus vollster Überzeugung, dass das eine positive Motivation ist, weil wir aber in unserem Alltag auch so gewöhnt sind, dass dieses negative Sprachmuster, also das negative Sprachmuster ist ja in unserem Alltagssprech so präsent, dass wir es gar nicht als was Negatives einordnen.
Ja, absolut. Verrückt, verrückt. Was würdest du denn da sagen? Was wäre denn so ein schöner Satz? Also um zum Beispiel zum Zähneputzen zu motivieren und eben nicht dieses, sonst wird da gebohrt. Was fändest du schön, was Eltern sagen sollen, dürfen, müssen?
Ja, ist gar nicht so einfach, was so ein guter Satz als Vorbereitung für den Zahnarzt ist. Also ich empfehle den Eltern, wenn es jetzt wirklich, also ich empfehle den Eltern, dass der Zahnarzt selber gar nicht als Motivationsfläche für ein besseres Zähneputzen herhalten muss. Also, dass man das komplett entkoppelt voneinander. Das Zähneputzen hat nichts mit dem Zahnarzt zu tun. Das ist einfach mal ganz, ganz wichtig. Die Karies hat ja auch nichts mit mir zu tun. Also ich mache ja die Karies nicht. Und nur weil man zu mir kommt, hat man deswegen auch nicht weniger Karies. Also ich habe keinen Zauberblick, der nur durchs Draufgucken die Karies-Immunität herstellt. Also was das Thema Zähneputzen angeht, da würde ich den Eltern wirklich immer raten, dass sie Zahnarzt und Zähneputzen komplett als zwei unterschiedliche Dinge betrachten. Mhm. Wir können zum Beispiel dran, also sagen, wenn das mit dem Zähneputzen, also drohen ist sowieso immer schwierig, da muss jede Familie selber gucken, dieses Wenn-Dann ist sowieso immer so ein bisschen ein Thema. Aber zum Beispiel kann man als Elternteil durchaus die Konsequenz klar machen, wenn wir nicht richtig Zähneputzen können, wenn wir nicht mitputzen dürfen als Eltern, dann können wir auch nicht gemeinsam dafür sorgen, dass die Zähne richtig sauber sind. Und dann können wir zum Beispiel auch weniger Süßigkeiten, also oder dann müssen wir weniger Süßigkeiten in den Alltag packen. Oder dann kann es eben nicht so häufig die Apfelschorle geben, weil die dazu beiträgt, dass die Zähne eben einen Belag bekommen, eine Entkalkung. Also das braucht man den Kindern so nicht erklären, aber das ist für die Eltern wichtig, das zu verstehen. Also deswegen war jetzt dieser kleine Exkurs gerade. Also dass man das eher in Verbindung bringt. Also dass man eher das Zähneputzen und die Nahrung als eine Einheit sieht. Das heißt, wenn Mama nicht mitputzen darf, dann gibt es leider jetzt erstmal bloß noch eine Süßigkeit am Tag und nicht mehr zwei. Zum Beispiel. Und als Vorbereitung für den Zahnarztbesuch würde ich, also ich zähle ja mit den Kindern immer Zähne und wir gucken dann, ob es Schulzähne oder Kindergartenzähne, Mädchenzähne, Jungszähne, Ritterzähne, Prinzessinnenzähne, was auch immer. Und da könnte man zum Beispiel so drauf vorbereiten, dass der Zahnarzt, die Zahnärztin mit dir Zähne zählen möchte und mal überprüfen möchte, ob man sich nicht verzählt hat. Manche Mamas machen das auch so süß, also die, das höre ich dann, weil die mir das erzählen, dass sie sagen, wir haben schon gezählt zu Hause, aber wir brauchen dich jetzt noch dafür, dass du mal überprüfst, ob wir uns nicht vielleicht verzählt haben. Damit kommen die Kinder selbst in einem ganz, ganz jungen Alter ganz gut zurecht. Und dass das Zähneputzen für die Eltern etwas Normales ist. Und gleichzeitig, klar, es gibt Kinder, die mögen das nicht gerne, da gibt es viel Stress. Dann darf man als Elternteil aber auch nicht erwarten, wenn das zu Hause schon ein Stressthema ist, dass Zähne gucken, gerade bei so den ganz Kleinen, also so wenn die so unter drei sind, wenn das Zähneputzen Stress zu Hause ist, dann ist es auch nicht weniger stressig für das Kind, wenn ein Fremder da reingucken will. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig und da kommuniziere ich ganz viel. Das ist eigentlich eher so die Haltung zu der Sache, die für die Eltern da entscheidend ist. Und weniger dieses Drohbild aufbauen, dass wenn man nicht putzt, muss man zum Zahnarzt, da hat man gar nichts gewonnen. Das ist einfach voll Banane.
Ja, total. Und wie unachtsam da man manchmal wahrscheinlich einfach so Sätze loslässt, ohne über diese Konsequenz nachzudenken. Also ich hoffe, dass ich diesen Satz so noch nicht gesagt habe. Ich würde jetzt aber meine eigene Hand nicht dafür ins Feuer legen.
Aber du hast es ja im eigenen Leibe gespürt, dass deine Kinder mit dem Zahnarztbesuch kein Problem haben.
Nee, also, genau. Also da wird sich drauf gefreut.
Genau. Und das, dann weißt du ja schon, dass es alles richtig ist.
Selbst wenn ich den Satz mal losgelassen habe, dann
hat er
sich zum Glück nicht abgespeichert. Ja.
Aber das ist wirklich faszinierend, weil man da einfach viel, ja, was da alles so dieser kleine Kopf ja so wahrnimmt. Und die Kinder, die nehmen ja häufig viel mehr wahr, als man es ihnen ja so zutraut, aus Eltern oder aus Erwachsenensicht. Und das ist schon
verrückt, genau. Ja, dass man da einfach auch nochmal mehr hinblicken darf. Ist es denn generell so, dass du sagst, die Menschen wissen eigentlich viel zu wenig über Mundgesundheit?
Also das erlebe ich schon und das erlebe ich, egal ob ich jetzt mit den Eltern spreche, ob ich mit den Kindern, also klar, woher sollen es die wissen, wenn es die Eltern nicht kommunizieren können? Das erlebe ich aber selbst, wenn ich mit, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und ich sage, dass ich Zahnärztin bin, dann kommt natürlich immer wieder dieses, ach ja, ich muss mal auch mal wieder zum Zahnarzt gehen. Und ich habe aber ja zum Glück immer nichts. Also das, ich habe ja keine Probleme mit den Zähnen und mit dem Zahnarzt auch nicht. Ich habe da Glück. Und wenn ich mich dann so tiefer unterhalte, dann so zum Thema Zahnpflege kommen, was wie wo sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, Thema Zahnpasta, Thema Mundspülungen, das große Thema Fluoride in der Zahnpasta, dann merke ich, dass da doch immer ganz schön viel, nennen wir es mal wildes Wissen, kursiert.
Gefährliches Halbwissen.
Gefährliches Halbwissen kursiert. Und die Leute, die dann so sagen, ja, ich habe ja gar keine Probleme mit meinen Zähnen, dass die aber auch das wirklich nur auf Karies beschränken, sage ich jetzt mal. Also für die meisten Leute heißt es, ich habe keine Karies, also habe ich auch keine Probleme mit meinen Zähnen. Und das stimmt nicht ganz, weil zum Beispiel, das hatten wir ja gerade schon, das Thema Parodontitis ist etwas, das spürst du nicht, da hast du keine Schmerzen, das kannst du gar nicht wissen. Ob du Parodontitis-Probleme hast oder nicht. Also da braucht man schon jemanden, der da ganz genau hinschaut. Und auch nochmal ein kleiner Exkurs, dafür sind dann auch wirklich häufig diese Zahnreinigungen, diese professionellen Zahnreinigungstermine eine gute Option, weil die Person, die das macht, die hat ungefähr eine Stunde lang Zeit, sich ganz, ganz intensiv mit deinen Zähnen und deinem Zahnfleisch zu beschäftigen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass man einmal im Jahr die Zähne sauber macht, sondern dass man da im Grunde so einen Grundcheck stattfinden lassen kann. Und der Zahnarzt ist im Grunde dann nochmal die Instanz, die das nochmal abschließend kontrolliert und überprüft. Und das ist in solchen Terminen einfach viel besser möglich als in so einem 5-Minuten-Kontroll-Jahrestermin, der da so stattfindet.
Ja, genau. Der quasi zwar angenehm ist für das Gegenüber, weil schnell geht,
genau,
aber
genau,
eigentlich
so zack,
nicht unbedingt die Missstände
genau
aufdecken kann,
genau,
immer so.
Genau. Aber durchaus ist viel, viel Aufklärungsbedarf noch da, finde ich immer, oder erkenne ich immer, wenn ich so Gespräche habe mit Leuten, die gar nicht auf mich zugekommen sind, um sich mit mir über Zähne zu unterhalten.
Ja, das ergibt sich dann einfach. Das stelle ich ja selbst fest im Gespräch mit dir, dass ich da auch Nachholbedarf habe und es spannend finde, was ich einfach auch gar nicht damit in Zusammenhang gebracht hätte. Ja, was mein Mund noch alles so,
genau,
was da noch so los ist,
genau,
und was ich alles beachten darf, obwohl ich schon einige Teile ja sowieso auch in meiner Arbeit mit drin habe, manchmal so unbewusst, ne, also da ist ja auch das Thema Stress, was wir vorhin hatten, immer wieder Thema, weil dieses feste Zusammenbeißen natürlich sich auf Sprache, auf Stimme auswirkt und auch eben die Atmung ein Thema ist und so weiter. Aber ich bin einfach überrascht, was der Mund und die ganzen was dann doch so.
Was der für Aufgaben hat.
Genau. Und wenn man jetzt mal so ganz, 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 ganz nach früher denkt und der ja einfach nur zur Nahrungszerkleinerung im Ursprung mal da war, ne? So. Und das ganze Lautieren und die ganze Sprache dann ja erst so obendrauf kam. Mhm. Das ist super spannend, ne?
Also wenn man aber jetzt, also gerade das Mund und Gesicht und Nase, also wenn du jetzt mal diese sogenannten Qualzuchten anschaust von Tieren, Katzen und Hunden, da siehst du ja auch, was passiert, wenn du dich da als Mensch zu doll einmischt und die ganze Natur eben nicht mehr so lässt, wie sie eigentlich ursprünglich mal gedacht war.
Mhm.
Also zwar gut, auch unsere Haustiere haben immer mehr Karies, aber das ist jetzt nicht mein Thema, ehrlich gesagt, aber Und mal, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, wenn man so sagt, Mensch, früher war die Aufgabe vom Mund ja eigentlich nur Nahrungszerkleinerung. Aber auch da war dieser Gesichts-Mund-Nasenbereich, das hängt ja bei allen Säugetieren irgendwie zusammen. Und selbst wir sehen, dass sogar bei Lebewesen, die keine Menschen sind, dass das eine Auswirkung hat, wenn das nicht mehr so ist, wie das ursprünglich mal gedacht war.
Ja, verrückt.
Das ist kannst ja du nicht mehr richtig atmen, ja, weil da einfach gar kein Platz mehr ist zum Atmen.
Ja.
Und das ist ja letztendlich ähnlich dem, was uns passiert. Wir haben das halt nicht in einem Zuchtprogramm, aber es passiert halt evolutionär, dass sich unsere Gesichter verändern, dass sich da die Knochen verändern. Und ja, mal gespannt, wie wir in 3000, 4000 Jahren aussehen.
Ja, genau. Mal gucken, ob wir da irgendwie so eine Draufsicht kriegen, aus welcher Ebene auch immer wir da dann nochmal eine andere Daseinsberechtigung haben.
Nein, aber da genau, sieht man halt nur mal, wie sehr das Thema doch zusammenhängt. Und letztendlich kann ich ja nur sagen, dass du als Sprechtrainerin, als jemand, als Mensch, der sich mit diesem Organ so auf die Art und Weise beschäftigt, wie du es tust, tust du aktiv etwas für die Mundgesundheit deiner KlientInnen?
Ja, und das ist ein Fakt, den ich total toll finde und den ich durchaus, auch in Zukunft mit vermitteln möchte, weil das ist was weder mir so richtig bewusst war bis heute, noch, dass ich das jemals so transportiert hätte. Und ich finde das super spannend. Und das macht dann auch nochmal so viel mehr Sinn, glaube ich, auch für die Gegenüber, dass das immer, also ich rede ja sowieso immer von Wirkzusammenhängen, körperliche, dass wir können nichts einzeln betrachten. Wir können auch nicht den Sprechapparat einzeln betrachten, sondern da fangen wir bei den Fußsohlen unten an.
Ja.
So, und dass das aber, ja, dass das dann auch noch auf die Mundgesundheit, finde ich großartig.
Ja,
großartig. Jetzt werde ich dann aber bestimmt in der Folge gefragt, ja, wie soll ich denn, also soll ich jetzt zweimal am Tag dann Zähne putzen und mit welcher Zahnpasta? Wo ich dann sage, ja, da musst du jetzt leider die Jule fragen.
Ja,
aber
genau.
Vielleicht hast du ja jetzt hier doch so den Tipp, Markennennung ist erlaubt, wir sind gibt es
also,
da.
Die Markennennung ist gar nicht wichtig, weil es kommt mir gar nicht auf die Marke an. Also es ist immer von meiner Seite aus zu empfehlen, die Zahnbürste zu benutzen, mit der man am besten zurechtkommt und sich eine Art der Interdentalpflege auszusuchen, mit der man auch am besten zurechtkommt. Da kann tatsächlich auch jetzt wieder Blick auf die Erwachsenen. Da kann eine professionelle Zahnreinigung wirklich super hilfreich sein, weil in der Zeit gibt es auch die Möglichkeit zu erarbeiten, sind für mich die Bürstchen besser, diese Interdentalbürstchen, vor allem welche Größe brauche ich denn da? Also nicht einfach losmarschieren und mal schön den Regenbogen einkaufen, sondern es macht wirklich Sinn, sich da coachen zu lassen und nochmal kleiner Einwand, Prophylaxe, also Zahnreinigungen heißen bei uns in der Praxis auch inzwischen Zahnputz-Coaching, weil ein Coaching scheint irgendwie einen höheren Mehrwert für die Menschen zu haben.
Krass, ja. Wording.
Das Ende.
Ja, das ist ein Wording.
Genau. Aber das sind eben alles so Punkte, die man da besprechen kann, ob das die Superfloss ist, die dann diesen flauschigen Anteil noch hat und man eher so durchfädelt oder ob man dann die Zahnseide-Sticks nimmt oder die Zahnseide. Das sind dann alles so Dinge, da kommt es mir gar nicht auf die Marke an, sondern da kommt es einfach nur darauf an, dass es gemacht wird. Wir haben uns in der Praxis oder ich habe mich in der Praxis auch nochmal ganz viel damit beschäftigt, was Nachhaltigkeit angeht, also welche Produkte da gut geeignet sind, wie wir möglichst wenig Mikroplastik in die Umwelt bringen können. Da gibt es aber, da kann jeder agieren, wie er möchte, aber es gibt tolle Marken, die da auch nochmal ein bisschen auf die Umwelt achten. Diese Zahnseidestäbchen zum Beispiel kann man durchaus auch mehrfach benutzen, wenn die nicht ganz aufgefisselt sind, dann kann man die durchaus auch nochmal einen zweiten oder einen dritten Tag verwenden, bevor man die wegschmeißt. Dann macht man die einfach unterm Wasser sauber und dann kann man
ja
die
gut
benutzen.
Ja, aber das sind genauso Kleinigkeiten,
genau,
ne, die vielleicht, die man nicht auf dem Schirm hat.
Genau, also das ist ganz entscheidend und Zahnpasta, In meinem Verständnis von einer guten Zahnpflege gehört das Fluorid dazu. Mhm. Also das ist ein Produkt, das wir sehr gut brauchen können, um eine Demineralisierung, die unsere Zähne einfach dauernd erfahren. Immer wenn wir was essen, findet eine Demineralisierung statt. Und dieses Fluorid ist etwas, das wir wieder zurück in den Zahnschmelz einbauen können. Also der Zahnschmelz enthält von sich aus schon Fluorid. Kristalle, also Fluoridapatitkristalle, ist ein Bestandteil des Zahnes und das ist tatsächlich leider der einzige Bestandteil, den wir aktiv nachträglich nochmal wieder in den Schmelz einbringen können. Deswegen ist da die Fluoridierung über die Zahnpasta auf jeden Fall von meinem Verständnis her wichtig, gerade bei Menschen, die eine hohe Kariesaktivität haben. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der nie mit Karies zu tun hat, selbstverständlich kann man auch ohne Fluorid putzen. Das darf jeder machen, wie er möchte. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und eine hohe Kariesaktivität hat, dann wird er von mir die Empfehlung bekommen, auch eine fluoridhaltige Zahnpasta zu verwenden. Da ist die Dosierung wichtig, beim Kind genauso wie beim Erwachsenen, dass wir nicht die dicke Schlange auf die Zahnbürste quetschen, sondern dass es wirklich die Erbsengröße ist. Das ist beim Kind wichtig und das ist für den Erwachsenen genauso entscheidend.
Und warum? Kannst du das nochmal erläutern? Warum nicht die Schlange, sondern die Erbse?
Also das Fluorid hat natürlich in einer Überfluoridierung negative Konsequenzen und darum ist die Dosierung einfach so wichtig. Also wie bei allen Dingen, bereits Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Und da ist es eben ganz entscheidend, dass man da eben wirklich sich an die Dosierungsanweisungen hält und wir brauchen diesen dicken Klecks nicht. Wir können auch eine Zahnpasta benutzen, die komplett schaumfrei ist, also die gar nicht schäumt. Das kommt also nicht, es ist wie bei der Waschmaschine auch, da kommt es nicht drauf an, dass viel Schaum in der Waschmaschine ist. Es wird unsere Wäsche nicht sauberer dadurch und genauso ist es beim Zähneputzen auch.
Siehst du mal.
Wir brauchen halt wirklich eher diese kleine Menge, damit wir so ein kleines bisschen Waschmittel in Anführungszeichen da so in unseren Mund bekommen. Das bindet uns ein kleines bisschen mehr den Dreck und transportiert den dann leichter weg. Aber es ist überhaupt nicht entscheidend, dass das jetzt hier, also die mechanische Reinigung ist viel wichtiger als das, was man da jetzt verwendet.
Siehst du, das ist nämlich so ein Mythos, glaube ich, der schon da ist.
Ja, wenn der Mund ganz schäumig ist, dann ist
viel,
es sauber
viel
geworden.
Viel hilft viel, genau.
Genau.
Und
genau.
Das Wohlgefühl ist nur dann danach da, sozusagen, wenn man auch außen schäumt.
Genau. Ja, und dass man auch der Mundspülung viel zu viel Power zuspricht. Also eine Mundspülung, die kann nochmal hilfreich sein, auch wenn wir da wieder bei dem Thema Fluoridierung sind. Da ist nämlich nochmal ein ganz, ganz Mini-Betrag Fluoridierung drin, dass man sagt, Mensch, okay, dann fluoridiere ich jetzt nochmal über die Mundspülung. Es ist auch so, dass da, ja, also die meisten Mundspülungen, die haben eher Inhaltsstoffe, die nicht ganz so optimal sind. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne mit einer Mundspülung arbeiten, kann man zum Beispiel auch wirklich gut mit ätherischen Ölen selber eine Mundspülung herstellen. Das hat man, da gibt es auch Studien, die zeigen, dass das einen guten Effekt hat, aber halt keinen reinigenden Effekt. Also es gibt ja eine Marke, die ganz gerne, ich weiß nicht, die Werbung, jetzt heutzutage gibt es ja im Fernsehen weniger Werbung, die taucht ja jetzt anders auf, aber vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, diese Werbung, wo dann dieses Schiff von unten zu sehen ist mit den ganzen Muscheln und dann kommt die Welle der Mundspülung und es macht bitsch und das ist alles sauber. Also das schafft eine Mundspülung nicht.
Okay.
Das ist völlig, also da die Mundspülung ist ein kleines Gadget, das kann man noch zusätzlich benutzen, aber durch die Mundspülung wird es überhaupt nicht sauberer. Und ein Mythos unter Erwachsenen ist auch häufig, dass man anstelle von der Zahnseide dann doch gleich besser die Munddusche nehmen kann, weil die würde ja da viel effektiver sein. Aber wir hatten es ja ganz zu Beginn schon beim Thema Parodontitis mit den scharpeischen Fasern, die, wenn sie weg sind, sind sie weg. Und das ist im Grunde so, wie wenn du mit dem Kärcher, jetzt haben wir doch eine Markennennung, Kärcher dein Garagentor sauber machst. Und das ist ja doch ganz schön viel Power. Und wenn das können die Scharpeischfahrten nicht gut aushalten.
Okay.
Also Munddusche würde ich nicht kaufen.
Und ein Thema will ich noch: Öl ziehen. Das ist ja auch was, was ich mache. Ich sage das ein bisschen mit Vorsicht, weil ich das, glaube ich, doch regelmäßiger machen dürfte. Erzähl mal, warum und was es damit auf sich hat.
Also Ölziehen ist tatsächlich eins der Dinge, das auch in meiner täglichen Zahnpflege, Zahnroutine enthalten ist. Sehr konsequent. Ich habe früher gedacht, das kriege ich nie hin. Ich bleib da weg mit dem Ölziehen, aber seit doch 3 Jahren, 3, 4 Jahren mache ich es wirklich sehr regelmäßig. Ja, das Ölziehen. Also das Ölziehen ist so ein schönes Beispiel dafür, dass wir zwar eine gewisse Studienlage haben, die hinter diesem Ölziehen steht, die allerdings in unserem westlichen Verständnis nicht als klinisch evidenzbasiert gilt, weil sie einfach nicht ganz gut Es sind nicht so ganz gut einheitlich. Also wenn wir jetzt ganz wissenschaftlich denken, sind die Studien nicht genug. Aber es ist so, dass wir da ein großes Potenzial haben. Also es gibt einfach noch nicht genug Studien dazu, aber es ist Potenzial da. Und ich sehe aus zahnärztlicher Sicht das den Zahnfleisch an, ob ein Patient das regelmäßig macht oder nicht. Das Zahnfleisch ist deutlich gesünder. Das soll ja schön eng am Zahn anliegen, auch oben an dem Zahnrand, also an diesem Zahnhals, sagt man, soll das schön anliegen. Das soll eine schöne Farbe haben, so eine leicht rosa Farben sein und so eine leichte Stippelung. Das sind so, also das heißt so Stippelung, das ist wie so kleine Pünktis, die da so drauf sind auf dem Zahnfleisch. Das sieht man jetzt als Laie zu Hause nicht, aber ich als Zahnarzt bei der zahnärztlichen Kontrolle kann das sehen. Und das ist deutlich besser bei den Menschen, die das regelmäßig machen.
Ist es da wichtig, welches Öl ich nehme?
In erster Linie, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte damit jetzt anfangen, ist es gar nicht wichtig. Es sollte ein möglichst neutrales, geschmacksneutrales Öl sein. Es gibt so ein bisschen, wie gesagt, die Studienlage ist nicht optimal, weil es wenig Studien gibt. Aber es gibt jetzt eine relativ neue Studie von 2021. Da hat man festgestellt, dass Olivenöl nicht ganz so positive, also nicht ganz so positive Effekte hat wie andere Öle oder ein anderes Öl. Sonnenblumenöl würde ich auch nicht empfehlen. Schmeckt aber auch eigentlich nicht so toll. Rapsöl ist auch nicht gut geeignet. Super geeignet finde ich einfach vom Handling her, das ist Kokosöl, weil das bei Raumtemperatur fest ist. Das heißt, du kannst es total gut dosieren und dich da so ein bisschen rantesten. Ich finde den Geschmack persönlich auch sehr angenehm. Also es hat ja dieses leicht kokosige. Und es gibt so Stimmen, die dem Kokosöl auch noch Positives in Richtung Kariesprävention zuschreiben. Das kann man jetzt auch nicht von der Hand weisen. Also da ist es gut geeignet. Und was ganz, ganz toll ist, ist ungeröstetes Sesamöl, weil das eben von sich aus schon anti-entzündliche Eigenschaften hat. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass besonders gut Schwarzkümmelöl wirkt. Also damit waren die Ergebnisse am besten. Weil man sagen muss, Schwarzkümmelöl ist ein sehr teures Öl. Ich habe mir das mal gekauft. Ich habe mir nur die kleine Flasche, ich glaube, das waren 50 Milliliter, gegönnt. Und die kosten schon irgendwie 10 Euro. Das ist nichts, was du jetzt esslöffelweise mit diesem Öl machst. Außerdem ist der Geschmack auch ein bisschen scharf. Also es ist schon so ein bisschen herausfordernd. Aber man kann sich das ja mischen. Also man kann sich zum Beispiel das Schwarzkümmelöl dazu mischen. Genauso wie man sich ätherische Öle noch dazu mischen kann, um das Ganze angenehmer zu machen.
Für den Geschmack. Ja. Und was ich da ja auch gelernt habe über deinen Instagram-Kanal, ist, dass man es auf jeden Fall in ein Tuch spucken muss. Ne? Gerade wenn wir von Kokosöl sprechen.
Ja, jedes ich andere meine, auch. Aber
jedes andere auch, aber gerade da. Weil
das wird wieder fest. Auch im Abfluss. Also man tut sich selbst und demjenigen, der den Abfluss reinigen soll, einen großen Gefallen, wenn man es nicht in den Abfluss schüttet oder spuckt.
Ja.
Genau, also in dein Tuch und dann in den Müll rein jetzt, wenn man sich den ayurvedischen Gedanken anschaut, also wenn wir jetzt so ein kleines bisschen dahin gucken, dann ist die Idee, dass man es ja auch morgens als erstes nüchtern macht, weil dann die Giftstoffe, die so über Nacht an die Oberfläche gekommen sind, dadurch dann abtransportiert oder eingefangen werden und man das ja nicht in die Natur schütten möchte, sozusagen. Ich finde, das Schöne ist, dass dieses ganze Thema ja vielen Seiten einen schönen Zugang bietet. Also entweder bin ich sehr verankert in diesem ayurvedischen Thema, vielleicht auch so ein kleines bisschen in dem esoterischen Anteil und kann das dann als Ausgangspunkt nehmen. Und ich kann aber auch, wenn ich damit gar nichts am Hut habe, kann ich trotzdem sagen, okay, macht für mich aber Sinn, dass ich da nicht reinspucke, weil ist nicht schön, das dann wieder sauber zu machen.
Ja, genau. Dann einfach diese praktische
Komponente. Den praktischen
Komponente,
Ansatz. Ich finde das total großartig, dass es das beides bietet.
Ja, total, auf jeden Fall.
Genau, und auch dann, also natürlich, wenn wir den ayurvedischen Ansatz angucken, dann empfiehlt es sich, einen Esslöffel über mindestens 20 Minuten im Mund zu behalten und durch die Zähne zu ziehen, finde ich, wenn man damit anfängt, sehr herausfordernd und ist sicherlich auch ein Grund, warum viele Leute das dann nicht machen und auch nicht durchhalten können. Und da komme ich dann wieder mit meiner Praktibilisierung, Praktikabilität.
So in etwa.
Wortneuschöpfung.
Ganz genau.
Also mit dem praktischen Ansatz daher und sage, also fang klein an mit einem halben Teelöffel oder noch weniger. Vielleicht ist auch erstmal das Thema, so ein Öl überhaupt in den Mund zu nehmen, erstmal entscheidend, dass es noch gar nicht darum geht, das jetzt irgendwo hin und her zu ziehen, sondern überhaupt erstmal in den Mund das beizubringen, dass das nicht gleich wieder ausgespuckt werden muss, dass kein Wirkreiz kommt oder so, nur weil da jetzt Öl von der Konsistenz her im Mund ist, dann kann das erste Ansetzen wirklich sein, dass man wirklich nur diesen kleinen halben Teelöffel Öl in den Mund nimmt und den erstmal nur im Mund hat. 10 Sekunden, 30 Sekunden, wie auch immer man es sich gestalten möchte und dass man dann das wieder ausspuckt und sagt, okay, morgen mache ich es wieder und dann mache ich es wieder und dann mache ich es wieder und so arbeitet man sich ran und so kann dann auch die Menge des Öls auch mehr werden mit der Zeit, aber man muss nicht mit einem Esslöffel anfangen.
Ja. Ich habe auch dazu noch eine praktische Ergänzung, weil ich mache das tatsächlich, wenn ich jetzt Hörbuchaufnahmen mache und merke, dass ich in eine absolute Mundtrockenheit komme. Dadurch, dass ich ja viel Mundatmung gemacht habe, dadurch meine Mundflora sich verändert hat. Ich kann das ja jetzt noch besser argumentieren. So, und dann gehe ich durchaus, wenn ich mir eine Pause gönne und ziehe Öl, weil ich dann danach einfach das bessere Mundgefühl wieder habe und auch nicht mehr diese Schmatzer dann auf der Aufnahme habe.
Ne? Hat natürlich auch was mit deiner Speichelproduktion zu tun. Also nochmal kleiner Exkurs zum Speichel. Mhm. Also je mehr du sprichst, das wird trockener. Dein Körper bekommt aber auch dieses Signal, gar nicht mehr so viel Speichel zu produzieren, weil der würde ja sonst rauslaufen. Das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, eine gewisse Trockenheit ist beim Sprechen ja auch erforderlich. Und dieses Mangel an Speichel sorgt auch dafür, hängt dann ja so zusammen. Das ist dann wieder die Mundtrockenheit, die dann da so kommt. Und durch dieses, vielleicht auch dieses Kauen, also manche sagen ja auch nicht Öl ziehen, sondern Öl kauen, vermitteln wir dem Körper aber wieder so, jetzt ist gerade aber wieder ein Moment, wo viel Speichel fließen darf. Und dann kommt auch wieder mehr Speichel und dann ist dein Gefühl für Mundtrockenheit auch wieder weg.
Ja, ganz genau. Und es hilft oftmals für mich besser, als dagegen antrinken zu wollen. Ja. Weil ich habe dann das Gefühl, ich litter mir da das Wasser rein und es verändert nichts.
Ja, weil das ja das Wasser ja auch nicht dazu beiträgt, dass also Mundtrockenheit heißt ja nicht viel Wasser trinken. Mhm. Der Speichel ist ja ein ganz besonderer Saft. Mhm. Das ist ja das, was dein Gefühl von Trockenheit oder Nicht-Trockenheit dann auch auslöst. Mhm. Also dieser fehlende Speichel ist es letztendlich und den kriegst du durch Trinken nicht gut hin.
Mhm. Ja, spannend. Ja. Geil. Du, wir müssen noch mal eine Fortsetzungsfolge machen, weil ich glaube, wir haben jetzt schon so viel Input geliefert heute. Das muss erstmal verarbeitet werden. Aber ich möchte unbedingt mit dir da im Gespräch bleiben, weil ich das super spannend finde und auch für meine Arbeit noch mal sowas von wertvoll an Impulsen dazu gewonnen habe, dass ich da mir sicher bin, dass wir da noch viele, viele Punkte mehr finden. Jetzt ist noch so die Frage, wie darf man sich mit dir am besten vernetzen? Wo findet man dich, um noch mehr von dir zu lernen? Magst du da mal deinen Werbeblock noch so ein bisschen schalten?
Sehr gerne. Also grundsätzlich sehe ich mich so ein kleines bisschen als Mentorin, also als Begleiterin auf dem Weg zur eigenen Zahn- und Mundgesundheit. Nicht unbedingt jetzt nur als Zahnärztin, die dann da wirklich die Zähne anschaut, sondern eher so als Begleiterin. Das, was du jetzt eigentlich gerade schon gesagt hast, dass man eben Input bekommt und sich Fragen klären kann in einem anderen Umfeld als beim Zahnarzt. Und zusammenarbeiten kann man mit mir, also finden tut man mich auf jeden Fall bei Instagram unter @ball.unsupply, sage ich immer. Schreiben wir dann aber nochmal in die Shownotes rein.
Genau, ganz genau.
Und ansonsten gerne mich dort anschreiben. Ich freue mich immer sehr über Kontaktaufnahmen. Man kann mir auch eine E-Mail schreiben, julia@balancefly.de. Und das können wir auch nochmal in die Shownotes reinschreiben. Da darf man mich gerne auch anschreiben. Und ansonsten, ja, es wird auf jeden Fall eine Art Gruppenprogramm geben. Den Namen dazu habe ich schon. Also da bin ich gerade noch so ein bisschen am Arbeiten dran. Mhm. Wahrscheinlich wird das so in den Sommer oder in den Herbst gehen. Dann arbeite ich an einem Gruppenprogramm, was dann auch so eine Art, in meiner Vorstellung ist es so eine 3-monatige Begleitung. Ich bin aber auch gerne offen, Vorträge zu halten oder im Podcast aufzutreten, finde ich auch super. Genau, da kann man mich auf jeden Fall finden und mit mir zusammenarbeiten.
Toll. Vielen, vielen, vielen Dank für all diese wertvollen Informationen und für deine Art. Ich finde, du bringst es auch so, ja, mit einer Passion, mit einer Leidenschaft rüber, dass man dir nur gerne zuhören mag. Und ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal Zähne putzen nochmal. Ich habe jetzt richtig nochmal Lust drauf. So,
Zahnseide.
Genau, nochmal die Zahnseide. Da nochmal, es kam vorhin auch so ein bisschen zu kurz, muss ich so sagen, weil das war dann so schnell. Das war sehr dynamisch hier in der Familie. Das ist da nochmal auch mein Augenmerk drauf zu legen, finde ich jetzt total schön und das dann auch so weitergeben zu dürfen. Also,
das ist ein strahlendes Lächeln bleibt, das man da so hat. Du hast ja auch so ein schönes, strahlendes, offenes Lachen.
Genau, dass man
mit Stolz auch seine Zähne zeigen.
Genau, nicht. Und das ist ja auch bei vielen, ne, die dann da die Mund gar nicht aufmachen, weil sie wissen, dass das auch nicht so hübsch ist. Ja. Genau, und da kann man viel für tun, wie wir gerade gelernt haben.
Kann man viel tun, genau. Und hübsch ist immer relativ. Also.
Ja. Ansichtssache, genau.
Genau. Ja, super. Ich bedanke mich sehr, dass ich hier sein durfte. Hat mich super gefreut, also aus verschiedenen Ebenen. Und bin ich erstmal gespannt, was vielleicht auch für Rückmeldungen kommen. Und ich hoffe, die Leute sind ganz neugierig.
Genau. Vielen, vielen Dank und dir alles Liebe und Gute.
Dankeschön.